Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Wir nehmen auf am Montag, den 6. Oktober 2025. Es ist 8.24 Uhr. In 2 Monaten kommt der Nikolausi. Und aus diesem Grunde treffen wir uns heute zu Tee Time 354. Es gibt nochmal vieles nachzubesprechen zum Thema Ryder Cup. Es ist auch einiges an diesem Wochenende passiert, unter anderem auf der DP World Tour. Und ich freue mich sehr, dass wir mal wieder mit Flo Bauer sprechen können. Hallöchen!
Guten Morgen!
Na?
Ich dachte, jetzt kommt irgendein Nikolausspruch auch zu mir wegen dicker Bauch und Bart und sowas. Nein,
Gott sei Dank nicht.
Du hast hier am wenigsten Bart von allen.
Gerade frisch für euch gestutzt.
Flo war in New York, das wissen wir alle, war für Sky direkt beim Ryder Cup vor Ort, hat uns mit vielen Insights versorgt, die vor dem Fernseher gesessen sind. Dann können wir darüber, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen einsteigen. Wollen wir erst mit vielleicht dem schönen Wettergolf vom Wochenende auf der DP World Tour anfangen?
Ja, war schön, war ja anscheinend irgendwie ein bisschen nicht ideal für so manche Startzeiten.
Wann habt ihr in eurer gemeinsamen Zeit Max Kiefer mal so emotional erlebt wie bei seinem Post jetzt am Wochenende?
Da hat er alles gezeigt, was er hat an Emotionen aus den letzten 20 Jahren.
Als er gegen mich im Tischtennis verloren hat.
Ach so.
Da war er sehr emotional.
Nee, aber wenn, ich sag mal so, wenn Spieler, er hat sich ja auch auf Matt Baldwin bezogen, den kenne ich auch. Ich meine, bei Matt Baldwin, so ein Engländer, so ein bisschen auch ein Choleriker, da kann man das eher mal, das kommt schon eher mal raus. Aber wenn Max das dann aufgreift und das auch postet, dann weiß man schon, das war vielleicht wirklich nicht ganz fein. Ich meine, du hast ab und zu Pech mit den Startzeiten. Das ist einfach so. Aber wie gesagt, wenn das Wetter dann so ist, wenn die Bälle vom Grün rollen und die Turnierleitung, warum auch immer, die Hintergründe kenne ich nicht, dann zu langsam ist oder zu lang wartet, dann ist es halt einfach nur fies. Und ich meine, da gab es dann dieses coole Scorecard von Matthew Baldwin.
Ja, genau.
Oder auch Nathan Kimsey war ja auch so eigentlich, ne? Also die dann wirklich astreine Frontline gespielt haben und dann irgendwie auf Loch 13 angefangen haben mit Bogey, Quad-Triple-Bogey, Triple-Bogey, Doppel-Bogey.
Und wahrscheinlich gar nicht das Gefühl hatten, dass sie so schlecht Golf gespielt
haben. Ja, genau, um halt dann irgendwie 4 überzuspielen, obwohl sie eigentlich einen Bombentag hatten, dann ist natürlich das schon ein bisschen scheiße.
Ja, ist richtig. Also wir haben ja da ja auch diese Videos gesehen von zum Beispiel Dustin Johnson, als er da aus 170 Metern mit einem Dreierholz draufhauen musste. Also da muss schon auch einiges zusammenkommen, dass so einer wie er da mit einem Dreierholz aus solchen Entfernungen arbeiten muss. Und ansonsten auch die Videos waren ja einfach geil. Also es war wieder dieses typische
Der Regenschirm platzt.
Ja, genau. Nee, der Regenschirm, den musstest du nicht aufrecht halten, sondern du hast ihn quasi so quer gehalten und dann hat er sich wie so ein Kokon um dich gewickelt. Ungefähr so ein Wind oder so ein Wetter hattest du. Kokonwind-Wetter.
Kokonwind, ja, wer kennt
die nicht? Kokonwind-Wetter, wer kennt das nicht, ne?
Auffallend viele Liv-Spieler waren dabei. Also ich habe irgendwo gelesen, fast ein Drittel der kompletten Liv-Mannschaft ist irgendwie angereist.
Ja, das stimmt. Also da waren schon einige dabei. Ich meine, am Ende ist es ja, keine Ahnung, wie würdest du es bezeichnen, Flo? Es geht über ein reguläres DP World Tour Turnier eigentlich hinaus. Es ist ja, das
gefühlt
sind ja
so ein halbes Pro-Am eigentlich.
Genau,
ne?
Richtig. Ja. Ne?
Also ohne das jetzt schmälern zu wollen, ich finde das Turnier überragend geil. Ich würde da so gerne mal mitknallen, ne? Mit Kings Barnes und die ganzen Plätze zu spielen, die ja sonst auf der Bucketlist wahrscheinlich von 90% der Golfer auf der Welt stehen. Aber so, ohne denen zu nahe treten zu wollen, so richtig ernst zu nehmen ist es nicht. Umso schader ist es ja, dass du die Situation hast. Und der Max, da kommt ja auch bei dem, um da ganz kurz zurückzugehen, alles an Frust auch raus. Ich meine, der steht 144, der wird jetzt 61. Klettert einen Platz nach oben. Der Freddy hat dann ein bisschen Glück, Shot, ne, und kriegt das halbwegs zusammen. Wird, jetzt muss ich schielen und gucken, irgendwie 15. Klettert damit zumindest mal in die Erreichbarkeit als 104. von der Tourkarte nächstes Jahr. Ich finde das halt schade, wenn dann so eine Gaudi draus gemacht wird und dann die Jungs, die wirklich strugglen und die, wo es wirklich um was geht, so drunter leiden.
Ist aber auch geil einfach da, ne? Es ist einfach so zerpflückt. Es ist ein riesen Teilnehmerfeld. Ich meine, wie viele Pros spielen mit? Sind es 180 sogar?
Nee, es sind 156, sind ganz normal.
Nee, ich glaube, es sind mehr. Ist ja egal. Es sind viele Pros und sehr viele Amateure. Also es ist ein riesen Teilnehmerfeld. Und das zerpflückt sich aber auf diese 3 Plätze und du fährst jeden Tag woanders hin, hast immer so eine Dreiviertelstunde Anfahrt, je nachdem, wo du wohnst. Und dann kommst du da wieder hin, dann hast du da so ein kleines eigenes Turnierfeld für sich. Die Scores passen überhaupt nicht zusammen an den ersten 2 Tagen, weil dann hat einer am ersten Tag Kanus den Wind gespielt und freut sich über den 79 und der andere hat bei Windstille in St. Andrews gespielt und ist unzufrieden mit der 64.
Genau.
Und dann Und am nächsten Tag ist es umgekehrt und auf einmal sind sie wieder auf beide auf Level Par, ja. Also, und das ist halt eigentlich schon geil, weil du halt nach zwei, drei, du kannst normalerweise nach zwei Runden überhaupt nicht sagen, wer jetzt eigentlich wirklich vorne liegt, in Anführungszeichen. Weil ja je nachdem, ob noch der, ich sag mal, der leichte Old Course übrig ist oder der schwere Carnoustie und Kings Barnes, kommt ganz, ganz krass auf den Wind an, ehrlich gesagt, ob der leicht oder schwer ist. Und das hat einfach was. Und außerdem, die Runden dauern 6,5 Stunden und es gibt überall zu essen. Geil.
Das stimmt, ja. Also ohne Mist, die Burger und das Chili und ne?
Chocolate Fudge.
Oh yes.
Gut, dann hätten wir die Kulinarik auch noch schnell abgehandelt. Sehr, sehr schön. Robert McIntyre, eine Woche nach dem Ryder Cup. Ihu Falara hat eine schöne große Salatschüssel gewonnen.
Ja, hübsch, ne? Hübsches Ding.
Und konnte gleich weiter feiern. Sensationell. So, also dann hätten wir das Wochenende auch drin. Es gab viel Post zu unserer letzten Folge. Viele haben es toll gefunden, dass Martin Keimer mal bei uns zu Gast war. Viele haben aber auch gesagt, na, das mit der Liv und so, was er da so erzählt hat. Denn es gab ja diese Woche diesen Post, ich weiß nicht, ob er es gesehen hat, vom Telegraph wurde berichtet, dass die Liv extrem Minusgewinn gemacht hat. Zumindest was den Bereich angeht, außerhalb der USA sind jetzt die Zahlen irgendwie veröffentlicht worden und angeblich reden wir jetzt schon über den Milliardenbereich an Minus. Und Martin hat ja bei uns im Podcast erzählt, du lieber Himmel, die Lift-Tour, die geht ja durch die Decke. Man weiß ja gar nicht mehr, wohin mit sich. Da gab es jetzt eben viel Post mit Frage so, ja, sind da die Kommunikationsstränge unterschiedlich gewesen? Denken die Spieler was anderes als denn die Zahlen, die wirklich veröffentlicht werden? Irgendwie, wenn man drauf guckt, hat man schon das Gefühl, so richtig funktionieren kann es ja eigentlich nicht. Flo, hast du ein bisschen Insights? Weißt du da was?
Ja, es kommt immer auf die Perspektive an. Ne? Ja. Also
für die Spieler läuft es gut.
Ja, die Teams, ja, überraschenderweise, ja. Die Teams sind ja quasi so Mini-GmbHs, wenn du so willst. Das sind ja eigene Entities da drin. Und wenn die Spieler dieses Teams sehr viel Geld über Preisgelder einspielen, dann kannst du am Ende sagen, wir sind eine profitable Gesellschaft. Ja. Weil quasi die Kohle, die bekommen als Handgeld oder als Startgeld, wird dann verrechnet mit dem, was sie haben. Und dann hat so ein Ding wie John Rahm oder auch das Team von Bryson, der kann hingehen und sagen, hey, wir sind eine profitable Gesellschaft da drin. Natürlich nutzen die das, um das auch so ein bisschen schön zu reden. Aber man muss ja nicht Mathematik studiert haben, um zu wissen, dass die derartig viel Kohle verbrennen, dass es nicht nur unmoralisch ist, sondern auch gar nicht wirtschaftlich funktionieren kann. Ich glaube eher, dass jetzt diese Haltung langsam aber sicher kommt. Ob wir jetzt 3 oder 3,5 Milliarden in das Ding reinpumpen in den ersten paar Jahren, ist dann am Ende auch zweitrangig. Ne? Ich habe eher die Angst davor, dass die nochmal eine Riesenattacke starten und die guten Jungs versuchen zu ködern.
Also es hält sich ja immer noch konstant das Gerücht Rory McIlroy. Also auch Martin hat gesagt, selbst er kennt das Gerücht und es wabert eben so seit Monaten durch die Gassen. Wenn das passiert, jetzt nehmen wir uns einfach mal kurz diese Situation. Rory McIlroy, es kommt raus, beim letzten Ryder Cup war es John Rahm, glaube ich, 2 Wochen danach mit der großen Nachricht, er wechselt. So langsam kommen wir in den Bereich der 2 Wochen wieder rein, vielleicht passiert es ja jetzt. Was würde dann passieren? Das wäre ja nicht nur eine Bombe, das wäre eine Atombombe, um in diesem Bild irgendwie zu bleiben. Der Mann, der immer für die alten Touren gesprochen hat, der auch in der Politik da immer schön in der ersten Reihe vor dem Mikrofon saß.
Dafür auch Geld bekommen hat, muss man fairerweise sagen, ne?
Für diese Aussagen, beziehungsweise für diese ganze PR dann auch Geld bekommen hat, ja. So, der würde jetzt wechseln. Was passiert dann?
Also wem geht die Frage? Bernd.
Ach Flo, das läuft bei uns nicht so strukturiert, wir schreien einfach alle rein. Der erste blöde Gedanke wird sofort rausgeschrien. Ja. Also ich glaube, um meinen Teil dazu zu geben, ich glaube, es geht ja im Moment auch auf der Lift-Tour darum, dass viele der Verträge ja, sage ich mal, gerade zu ihrem Ende kommen. Relativ viele der Spieler hatten ja, glaube ich, so 3-Jahres-Verträge. Und das heißt, da geht es jetzt ja auch darum, ich denke jetzt an da Leute wie Köpka, ich weiß nicht, DeChambeau, gibt es da schon Infos, ob der jetzt irgendwie verlängert? Da war ja auch mal was, stand zur Debatte. Also viele dieser Verträge, dieser großen Spieler, da geht es ja, glaube ich, ging es jetzt eher ein bisschen darum, ich hatte jetzt meinen Liv-Gedöns, ich habe gemerkt, World Ranking schwierig, Majors schwierig und ich habe irgendwie doch Bock, zurück mehr zu einem kompetitiven Golf zu gehen oder halt zu dieser kompetitiven PGA-Tour. Ich schiel vielleicht wieder rüber. Und wenn jetzt ein Rory McIlroy hypothetisch sagt, er kommt jetzt darüber, dann würde ich sagen, ah, Moment mal, jetzt kommt ja der große Player, auch zu uns. Jetzt haben wir ja wieder quasi ein besseres Standing, eine größere Chance. Jetzt kommt mehr Wettkampf rein, dann bleibe ich halt doch hier. Und also das könnte ich sehen, dass sich viele der Spieler, die vielleicht schon da sind und überlegen, mir reicht es jetzt hier, ich mag wieder zurück, dann sagen, ach Moment mal, okay, jetzt schwappt es ja doch rüber.
Aber meinst du, die Jungs vermissen die PGA Tour, vermissen diesen 40-Turnier-Kalender mit 4 Tagen Ballern immer?
Ich glaube nicht alle, natürlich. Also ich meine, wenn ich jetzt ich glaube an die Leute, die jetzt, sage ich mal, so in ihre 40er kommen oder in ihren 40ern sind, da würde ich jetzt sagen, ich glaube nicht, dass die da nochmal Interesse dran haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich denke da tatsächlich direkt an, ich denke an John Rahm, ich denke an Brooks Koepka, Cameron Smith, weiß ich nicht, der ist irgendwie so untergetaucht da, ich glaube, der surft einfach den ganzen Tag, dem geht es, glaube ich, da auch ganz gut, aber ich habe schon das Gefühl, dass es da einige gibt, vor allem die, die wirklich sagen, ey, ich will eigentlich Nummer eins der Welt, also die diese ganz, ganz großen Ziele haben, sportlich, da gibt's, das sind jetzt nicht alle, aber dass die vielleicht schon überlegen, so Moment mal, das hat sich irgendwie alles nicht so ganz bewahrheitet, das mit der Weltrangliste klappt halt nach wie vor nicht. Ich performe bei den Majors nicht mehr so, weil das muss man ja auch mal sagen. Ich meine auch John Rahm, wir haben immer wieder drüber geredet, seit John Rahm auf der Live-Tour ist, er hatte jetzt bei dem Ryder Cup, hat sehr, sehr gut performt und er ist immer noch ein Wahnsinnsspieler, aber er ist nicht mehr, also bevor er zur Live-Tour kam, war er ja wirklich bombastisch gut, fand ich. Und zumindest seitdem, die Auftritte auf der Weltbühne außerhalb von Liv waren jetzt nicht so überzeugend, wie es davor war. Das heißt, es hat jetzt seinem Spiel, es hat ihm zumindest, er hat nicht profitiert spielerisch. Und da gibt es schon ein paar, die wahrscheinlich überlegen, Moment, ich will vielleicht wieder zurück, weil ich will wieder diesen Grind und dieses, ey, ich will da was erreichen haben und da könnte McIlroy schon eine Rolle spielen. Punkt.
Also ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt auch nochmal an die Sätze von Martin aus letzter Woche denke, ich habe das Gefühl, die sind da ganz happy, weil der Kalender ist recht übersichtlich, Geld ist okay und alles andere ist irgendwie auch schön und irgendwie um den Stress kümmern sich Anwälte und zwischendurch kann ich nochmal nach München fahren und auch auf der DP World Tour mal so ein bisschen spielen. Das ist so mein Gefühl. Wo ich gerade so ein bisschen hin wollte, war, wir wissen noch, was los war, einfach nur medientechnisch und auch für die Fanseiten und auch für die Touren vor allen Dingen. Also wenn der Klassensprecher Rory McIlroy wirklich wechseln würde, habe ich eher so das Gefühl, dann war's das mit den Old-Touren irgendwie. Dann habe ich so das Gefühl, dann ist irgendwie, ich habe eher so das Gefühl, das wäre wie so eine Lawine, dann wäre vorbei irgendwie gefühlt. Weil wer guckt dann noch die PGA-Tour und was ist dann los hier? Also ich meine, nach diesem ganzen Teil auch aus New York, Rory gegen den Rest der Welt, wenn der jetzt noch zu Liv wechselt, dann, also gefühlt, glaube ich, wäre das wirklich so ein großer Punkt, der einiges zum Erbrechen bringen würde irgendwie.
Da würde ich fast Veto schreien wollen, lieber Zille. Ich glaube, ja, es ist eine Perspektivfrage. Also ich sehe deinen Punkt total, aber ich glaube jetzt nicht, wenn der McIlroy nicht mehr PGA, sondern Liv spielen würde, dass die Menge an Menschen, die den auf der PGA-Tour in USA vor allen Dingen, das ist der große Markt der PGA-Tour, vermissen würden. Dann spielt halt Scheffler gegen JT, gegen Cantlay, gegen Homer, gegen Burns oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob Rory da das Zünglein an der Waage ist. Insbesondere nach dem, was jetzt in New York passiert ist. Dann spielt er halt Liv. Die Frage ist, wen zieht er mit? Hm. Ja, ob die anderen Jungs dann sagen, ich will mir die paar hundert Millionen auch gönnen, wenn sie denn ein Angebot haben, die Schefflers und Co. Oder die Schaufelis.
Und man muss ja auch sagen, dass Rory, man hat ihn immer noch als, er ist ja auch nicht mehr ganz jung. Das muss man auch mal sagen. Also ich meine, irgendwie, man hat das Gefühl, weil er halt natürlich so sportlich Golf spielt, also wirklich sehr sportlich, wie er da Golf spielt. Und du denkst immer, ja, der Jungspund, der alle in Rund und Boden spielt, aber man muss sagen, also ich meine, klar, ich kann schon sein, der macht schon, also der hat schon noch eine krasse Karriere vor sich, vielleicht. Ich meine nur, dass tatsächlich, man könnte ja schon fast wagen zu behaupten, dass McIlroy langsam in den Karriereabend oder Nachmittag reinschlittert.
Es hat ja was Mentales auch zu tun. Das wisst ihr ja 1000-mal besser, wie sich das anfühlt, wenn man so in den Nachmittag oder Herbst der Karriere reingeht. Ja. Zille und ich sind ja noch auf dem
Zenit. Ihr seid im Hochsommer.
Gerade golferisch. Ne?
Ja, klar.
Aber ich weiß nicht, wie es ist. Wofür spielst du dann noch? Wem musst du noch was beweisen? Und wie gierig oder wie geil macht dich dann das Geld am Ende des Tages? Der McIlroy hat, glaube ich, seit April, seit der Augusta gewonnen hat und jetzt auch seit diesem Ryder Cup jetzt nicht mehr so viel auf der Bucketlist stehen. Ne? Also wo er auch hingeht und sagt, wofür tue ich mir das eigentlich an? Ich lasse mich da als Pädophiler beschimpfen den ganzen lieben langen Tag. Ich kann es nicht richtig machen. Ich krieg's, oder quasi das, was ich vermeintlich falsch mache, wiegt viel mehr als das, was ich Woche für Woche oder jetzt seit wahrscheinlich anderthalb Jahrzehnten leiste. Wofür mache ich das überhaupt noch? Ich finde das ja faszinierend. Habt ihr mal Martin Kuvra spielen sehen? Diesen, wie alt ist der? 20?
Ja, der ist krass. Der ist 22.
Der hat 1:1 den McElroy-Schwung.
Ja. Ja.
1:1. Und ich habe mit dem auch schon gesprochen. Ich sage, wo kommt das her? Da sagt er, ich habe den halt meine ganze Jugend knallen sehen. Ich gehe mal 15 Jahre zurück, da war der Junge 7. Ja, das heißt, der McElroy ist sein großes Vorbild gewesen. Also dieser Nachmittag stimmt schon. Ich frage mich immer, wofür nimmst du die Keule in die Hand? Wofür gehst du 3 Stunden vor der Tee-Time dahin und geißelst dich auch? Du verzichtest ja auch auf viel.
Also eine Frage, die jetzt bei mir aufgeploppt ist, und du bist ja viel im Umfeld von den Top-Spielern jetzt auch beim Ryder Cup gewesen oder auch bei der Tour Championship, du bist ja immer vor Ort, Flo, und redest auch mit denen. Wie geldgeil sind die wirklich?
Ist denen wurscht. Ist ein schöner Nebeneffekt. Also keiner nimmt, also die haben längst schon diesen, jetzt bin ich nur bei den Turnieren, wo halt wirklich auch die Top-Jungs dabei sind und wo halt nicht, ich glaube, wenn du jetzt zu Alfred Dunhill gehst, kriegst du ein paar andere Aussagen. Aber die meisten, die halt etabliert sind in diesem Zirkus, die spielen, weil sie es lieben und weil sie es geil finden und weil sie wissen, dass sie ein wahrgewordenes Privileg leben dürfen. Aber keiner geht dahin und ärgert sich, wenn er Fünfter und nicht Vierter wird, weil das dann $30,000 mehr oder weniger sind. Das ist zumindest mein Eindruck.
Also ich, aber jetzt, Flo, du es auch sagst, ich könnte mir schon vorstellen, Rory, und dann wieder die Aussage, die ich vorhin schon gesagt habe, dass er sich gar nicht vorstellen kann, zum Beispiel das ewig zu machen, also auch nicht Seniors Tour und sowas, dass ihn das gar nicht so interessiert. Und jetzt mit diesem Masters-Sieg und mit dem Ryder Cup in New York nochmal quasi der große, der schwierigste Ryder Cup, den er wahrscheinlich je bestritten hat, gewonnen, das ist jetzt auch einfach, also ich glaube jetzt auch nicht, dass es, der hat nicht dieses Tiger Woods Rekordjäger-Ding. Ich könnte, also es könnte schon wirklich sein, dass das jetzt schon bei ihm so richtig so, jetzt ist einfach, jetzt habe ich das, jetzt ist vorbei und jetzt geht es auch langsam wieder ein bisschen runter und ich ziehe mich zurück, das könnte ich schon sehen. Was, ob das dann heißt, ich ziehe mich zurück, ob das heißt, ich gehe noch auf die Liv-Tour ein bisschen spielen, keine Ahnung, aber.
Wie viele Turniere gibt es nächstes Jahr auf der Liv? 15? 12?
Ja, wir haben zwischen 14 und 16, glaube ich.
Irgendwie sowas, ne?
Ja.
So, wenn er jetzt halt die Majors mitnimmt.
Aber es stellt sich immer die Frage, ob man, ich meine, gut, das haben wir haben es leider oft genug andersrum gesehen. Jon Rahm hat es gezeigt, dass man seine Meinung und seine Einstellung über ein Interview auch komplett ändern kann, um einen Schritt auf die Lift-Tour zu rechtfertigen. Also, das ist ja alles nichts mehr Neues, aber es wäre auch da nochmal eine Nummer krasser, jemand, der wirklich das jahrelang verteidigt hat, das alte System, auch wie du auch sagst, er wurde auch, das war jetzt nicht alles freiwillig, er wurde da so positioniert und sollte diese Figur, die Galionsfigur für die PGA-Tour spielen, aber da wäre es schon auch nochmal krasser, so dieses, okay, jetzt gehe ich aber auch wirklich zur Liv, ne? Jetzt habe ich lang genug quasi für euch gekämpft und dann so alles, alle meine Argumentationen, alle meine Kommentare über Bord geschmissen und ich mache jetzt halt auch den Schritt, einfach weil es gemütlich ist. Das wäre da, hätte da schon auch nochmal eine neue Dimension, leider würde es uns auch inzwischen nicht mehr überraschen, ne? Weil es haben jetzt so viele auch schon gemacht.
Es ist auch einfach ein Gerücht, um das nochmal ganz kurz klar zu sagen. Wir haben auch, um jetzt kurz nochmal das Thema abzuschließen, wir haben Post bekommen, zum Beispiel auch ganz viele haben uns dieses Video weitergeleitet, in dem Rory angeblich erzählt, dass er nie wieder in Amerika auch nur auf einen Golfplatz gehen wird. Das war mit KI generiert. Da haben aber auch ganz viele gedacht, du lieber Himmel, also jetzt gibt's hier Interviews in alle Himmelsrichtungen und Rory wird nie wieder auf der PGA-Tour spielen. Das hat er nie so gesagt. Das ist tatsächlich etwas, was heutzutage dank der lustigen KI halt auch kein Problem ist, mit der Originalstimme dann eben wie sowas zu faken. Es gab sehr viele Videos nach dem Ryder Cup in diese Richtung. Also da muss man schon ein bisschen gucken. Viel momentan gerade in der Luft, was so Gerüchte angeht. Nach diesem aufgeheizten New Yorker Ryder Cup, bei dem Flo ja live vor Ort war, $260,000 hat der Barabend gekostet. Habe ich gelesen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt dann waren. Justin Rose hat am nächsten Morgen gepostet, kann gar nicht sein, so wie ich mich fühle, muss das viel mehr gewesen sein.
Also aber mein Kenntnisstand ist, dass die Gruppe relativ überschaubar gewesen ist. Also vielleicht fangen wir hinten an. Jon Rahm war der Einzige, der nicht beim Frühstück war am nächsten Tag, sonst haben es alle geschafft. Weil natürlich eine der großen Fragen war, wacht Tyrrell Hatton wieder in einem ähnlichen Zustand auf, wie er es vor Wentworth beschrieben hat. Ja. Übrigens legendär, habt ihr ja auch drüber gesprochen
extrem,
bei euch.
Extrem teure Kotze gewesen.
Ja, aber es ist dann, das ist Leidenschaft, das ist Bedingungslosigkeit.
Absolut.
Aber Ich glaube, dass die Gruppe relativ klein gewesen ist. Also alle Caddies, alle Teammitglieder, Arthur Frank und sowas ist um... Arthur hat mir erzählt, er ist um 22:45 ins Bett gegangen. Er sagte, er stand mit José María Olazábal zusammen, hat die Jungs da, weil da ging es gerade richtig los. Da meinte er, dann kam DJ-Party, Vollgas und alles ist eskaliert. Und dann hat er sich nur angeguckt, sagte, komm, ich kann kein Bayerisch, aber sagt, trinken wir noch ein Glas Wein und dann gehen wir schlafen. So, und dann, dann ging es erst richtig los bei den Jungs. Also die Damen, die Caddies, die Teammitglieder, die Spieler und so ein bisschen Familie. Also ich glaube, es war relativ überschaubar. Der Pro-Kopf-Umsatz ist, glaube ich, trotzdem okay.
Ja.
Aber verdient. Finde ich doch super.
Ja, die konnten sich ja Geld von den Amerikanern leihen, also das Startgeld, das die Amis gekriegt haben, haben sie sich vielleicht was geliehen, ein bisschen.
Oh, und das finde ich so zufriedenstellend, oder? Diese ganze Diskussion im Vorfeld mit Kohle für den Ryder Cup und dann zieht der Cantlay wieder eine Kappe an und yo, dann nehmt euch die 200 Kracher, von mir aus spendet ihr auch die anderen 300, ist ja alles super, macht einen tollen Urlaub, aber das, was Europa da geleistet und vor allen Dingen erfahren hat auf dieser emotionalen Komponente, ist vermutlich unbezahlbar.
Wenn du jetzt zurückblickst, du bist jetzt seit ein paar Tagen wieder da, wahrscheinlich muss man so ein paar Tage, also ich habe es nach Rom gemerkt, man fällt immer wieder so in so Gedanken rein und dann kommen nochmal so ein paar Bilder hoch, weil das ja wirklich, es ist einfach ein Erlebnis, was du nicht alle Tage hast und du nimmst da ganz viel mit, bist auch emotional dabei, bist ja gleichzeitig auch als Fan dann trotzdem irgendwie dabei, dich nimmt der ganze Sonntag vor allen Dingen wahrscheinlich auch nochmal richtig mit. Wenn du jetzt zurückblickst, war das der krasseste Ryder Cup, den du je erlebt hast?
Ja. Ja, okay. Also wirklich sehr, sehr deutlich sogar. Ich habe so ein bisschen fast Angst davor, wo diese Reise dahin geht. Also Rom war ja schon krass und Paris davor war ja auch wirklich toll. Whistling Straits fand ich so ein bisschen unterm Radar, aber gefühlt wird es immer mehr. In Rom waren es 285.000 Leute, das ist jetzt nochmal getoppt worden. Und man kann sich das nicht vorstellen. Und ich sehe ja relativ wenig die Fernsehbilder. Also vor Ort kriegst du ja eigentlich viel weniger mit, als dass du im Fernsehen mitbekommst. Aber es war unglaublich, dieses Stadion, quasi fast die komplette 1 hoch und dann dieses T1 grün 18 und dann dieser Pavillon wieder runter, der quasi fast bis zum 17. grün runterging. Allein da gingen 50.000 Leute rein in dieses Teil. Das ist unglaublich. Dann hast du auf der ganzen anderen Seite von der 18 nochmal diesen Pavillon, der da hochgeht. Die ganze 17 war ein Stadion. Die ganze 15 berghoch, dreistöckig, diese Hospitality. Du kannst dir nicht vorstellen, was die da aufbauen. Und alles Dinge, die man nicht sieht. Hinter jedem Grün sind diese Stände gewesen, wo du umsonst Essen bekommen hast. Ja, du konntest ja umsonst zwischen 4 und 5 verschiedenen Hotdogs, Burgern aussuchen. Bier hat dafür $19 gekostet für so eine schöne Handgranate. Ne? Aber das ist... Es ist Wahnsinn und ich weiß nicht, wo die Reise dahin gehen soll. Wenn jetzt dieser Spirit entsteht, wir müssen das immer wieder toppen, dann wird es so ein bisschen inflationär. Aber das war schon geil, wenn du diese 10.000 Menschen, Massen da rumschiften siehst, wie die diesen Gruppen folgen und da sieht ja keiner irgendwas. Ne? Also ich meine, jeder, der mal beim Golfturnier war, wenn du nicht direkt hinter der Murmel stehst, die ballern das Ding mit 185 Meilen Ballspeed auf den Driver weg, du siehst den nicht. Ich behaupte, dass ich so ein bisschen Erfahrung habe, Golfbälle anzuschauen. Wenn du in der zweiten Reihe nicht dahinter stehst, keine Chance. Keine Chance. Siehst du die Moment.
So ein Live-Shot-Tracer. Ja, da kommen wieder die neuen Google, die neuen ganz neuen Brillen mit ins Spiel.
Das wäre eine überragende Idee.
Die Meta.
Im Moment geben die so kleine Radios raus, dass du quasi radiomäßig mithören kannst draußen auf dem Platz mit so einer UKW-Frequenz oder was das ist. Aber das wäre natürlich super geil, Bernd.
Ja,
das ist ein Geschäftsfeld.
Mach mal kurz, stopp mal das Recording kurz, Zille.
Ja, mach mal
kurz. Wir müssen kurz mal kurz einen kleinen Businessplan. Ja, genau.
Flo, was meinst du denn, wie sollte denn so ein Ryder Cup ablaufen? Also wenn du sagst, es wird jetzt inflationär und immer wieder toppen oder so, dann nehme ich so raus aus dem, was du so sagst, dass es für dich vielleicht ein bisschen zu viel wird oder es vielleicht in eine Richtung eskaliert, die du vielleicht nicht gut heißt. Wenn du jetzt einen Ryder Cup auf dem weißen Papier malen könntest, wie der ablaufen sollte, wie sollte der ablaufen, Flo?
Ich würde
Das Bier muss billiger sein.
Ja, wenn der Rest für umsonst ist, kann das Bier von mir aus auch 19 Dollar kosten. Also das fand ich zum Beispiel echt Weltklasse. Und ich bin einmal hingegangen, habe das probiert, so ein Cheeseburger. Ey, der war gut, wirklich. Also da würdest du ja auch denken, da kriegst du was auch immer für Fleisch. Da ist jeder Döner irgendwo im Bahnhofsviertel XY besser. Aber nee, es war echt richtig gut. Ich würde mir unglaublich wünschen, dass du nicht die altetablierten Plätze nimmst, sondern dass du vielleicht ein bisschen mehr auf die neuen Plätze gehst mit mehr Naturtribünen und manchmal brauchst du ja gar nicht diese Hospitality. Und irgendwie, aber da bin ich natürlich ein bisschen biased, weil ich es mir alles angeschaut habe, macht der Bleschi in Green Eagle relativ viel von dem, wie man so einen Ryder Cup geil aufziehen könnte. Weil das ist so schade, 16 Uhr, 16.30 Uhr hauen die alle ab, weil die wissen, das ist ein totales Nadelöhr daraus. Du bist in Farmingdale, Long Island, eine Stunde von New York entfernt. Du hast gar nicht die Kapazitäten, da irgendwie nochmal 70.000 Leute mit extra Zügen zu transportieren. Es ist logistisch ein so super nahezu unmögliches Thema, dann siehst du nichts dazu. Und deswegen finde ich es ja toll, wenn wir jetzt an Plätze gehen, die nicht mehr alteingesessen sind. Also Catalunya ist es ja wieder. Aber zum Beispiel das, was da in Green Eagle passiert, wo du in den Stadien mit den Naturtribünen, ohne irgendwas aufbauen zu müssen, die Möglichkeit hast, alles zu sehen. Das fände ich schon cool. Und ey, also diese Nummer mit dem Live-Tracer ist gut. Was super schade ist, die Gruppe, die an dem jeweiligen Loch ist, du siehst den Schlag dann nicht auf dem großen Screen. Damit der andere Spieler, der vielleicht noch dran ist, nicht sieht, wo liegt der, wie bricht der, wenn der nochmal irgendwie ausrollt. Das kann ich auch nachvollziehen, dass das dann irgendwie nicht geht. Aber im Moment ist das Erlebbarmachen nicht das Sportliche, sondern das Event dahinter.
Ich habe jetzt noch gelesen, dass das Team Europe anscheinend sich samstagabends zusammengesetzt hat und irgendwie beschlossen hatte, falls das am Sonntag noch mehr eskaliert, mit Rory und seiner Frau vor allen Dingen auch, dann brechen wir ab, dann gehen wir nach Hause. Hast du davon was mitbekommen?
Nee. Mein Kenntnisstand ist, dass die sich hingesetzt haben und sagen, es ist scheißegal, was passiert, wir geben die Antwort sportlich auf den Platz. Also das hat die so gierig, so heiß gemacht darauf, das Ding vor allen Dingen sportlich zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das bei uns mitbekommen habt in den Übertragungen. Man kann es nicht oft genug sagen. Luke Donald hat ja über 15 Monate, jede Woche, jeden Monat einen Brief handgeschrieben, eingescannt und dann an dieses Team rausgeschickt. 15 Monate. Jede Woche. Also das ist abenteuerlich. Und in diesen Briefen stand immer drin, wir werden da eine Zuschauerschaft antreffen, die machen uns das Leben zur Hölle. Und wir müssen das alles ausblenden und wir müssen gucken, dass wir die Antwort sportlich auf den Platz geben, unter Einhaltung aller Ruhe und aller Coolness. Die waren einfach besser vorbereitet. Das ist ja nichts, was hier entschieden wird, sondern vor allen Dingen zwischen den Ohren. Und deswegen, das macht es für mich nochmal wertiger, was die da gemacht haben.
Meine Theorie, vor allem zu dem Sonntag, wenn wir jetzt auf das Sportliche eingehen, wie der Ryder Cup abgelaufen ist, ist, dass an diesem Samstag, wo diese Gemüter, wo die Emotionen so richtig hochgekocht sind, viele europäische Spieler richtig Körner und Energie gelassen haben, um das auszuhalten, sich zu fokussieren und das Sportliche im Vordergrund zu rücken. Ich finde, vor allem hat man das an Rory McIlroy gesehen, weil ich meine, das Golf, das er dann an dem Sonntag gespielt hat, war deutlich schlechter als das Golf, das er am Freitag und am Samstag gezeigt hat. Würdest du sagen, dass dieser Kraftakt, sich zu fokussieren, so viele Körner gekostet hat, dass deswegen am Sonntag vielleicht nicht mehr ganz so viel da war?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß auch gar nicht, wie der das geschafft hat. Der geht ja um 4 Uhr ins Gym. Also nur mal fürs Protokoll. Und jetzt gestern oder so kam auch nochmal ein Video, was den McIlroy am Samstag vor der Runde um 4.15 Uhr im Gym zeigt und diese ganz explosiven Übungen machen lässt. Also wo der wirklich mit Gewichten in den Händen hochspringt, dann während des Hochspringens die Dinger loslässt, um auf dieses Pult oder was auch immer zu kommen. Was da reinfließt, nicht nur an körperlicher, sondern vor allen Dingen auch an mentaler Energie, ist unglaublich. Legendenstatus hätte er sicher inne gehabt, wenn er den Chefleiter mal kurz paniert und er war ja auch gut, also war ja sogar in der Nähe davon, aber ich glaube, dass der am Ende, ihm sind die Kräfte ausgegangen, die Körner ausgegangen.
Ich habe auch das Gefühl, wir haben es ja dann tatsächlich ohne Ton, also wir hatten ja quasi da unsere Aufnahme gemacht währenddessen, haben das Bild gehabt, haben drüber gesprochen und es konnte ja, glaube ich, wirklich keiner glauben, was da am Sonntag passiert ist oder wie sich das entwickelt hat. Ich glaube aber auch, diese Situation und dieser Punktestand war so extrem nach dem Samstag, da kann, egal wie oft, ich bin mir sicher, Luke Donald hat mehr als einmal betont am Samstagabend und Sonntag früh, dass wir das Ding dass wir das erst noch holen müssen, uns verdienen müssen. Also der hat sicherlich jedem Spieler eingebläut, es ist noch nicht vorbei. Und trotzdem, es sind alles Menschen, die da spielen. Genauso auf der amerikanischen Seite. Die haben halt gespielt, wir haben nichts mehr, wir haben nichts zu verlieren, wir gehen alles drauf, also uns völlig egal. Also es geht voll drauf. Und die Europäer wussten zwar, ja gut, die zwei Pünktchen da. Aber es ist einfach, da siehst du diese Dynamik, die da entsteht, wenn du merkst, oh, warte mal, jetzt schwappt es darüber und ach, warte mal, jetzt ist der auch down und jetzt ist der auch noch down. Oh Gott, und ich fühle mich gerade eigentlich auch nicht so gut und irgendwie, jetzt geht alles den Bach runter. Ich glaube, dass man diese Dynamik, die kann man, glaube ich, irgendwann nicht mehr aufhalten. Also, und das ist einfach, es ist menschlich, ja, dass du, und dieser extreme Punktestand ist halt auch was nie, ich meine, sowas kommt eigentlich normal nicht vor. Sowas darf gar nicht passieren. Und deswegen ist das eine Situation, die, glaube ich, einfach beide Teams so krass aus ihrer normalen Denkweise rausgeholt hat, dass die einen halt auf einmal overperformen und die anderen total underperformen.
Es gab ja auch die Diskussion oder zumindest mal die These, was wäre denn passiert, wenn Shane Lowry das Ding eben nicht gestopft hätte? Was wäre dann passiert?
Ach so, ja gut, aber das ist ja so hätte, mein Gott.
Ja, aber finde ich spannend.
Was wäre passiert, wenn Justin Thomas nicht locht oder Ding nicht locht, Cameron Young, dann ist es
ja,
vorbei.
Ja, die Frage ist berechtigt.
Ja,
weil
klar.
Dann hast du McIntyre und Hatton da hinten. Ne? McIntyre ist für mich übrigens einer der großen Superstars dieses Ryder Cups, der so ein bisschen unterm Radar bleibt. Guck mal, was der Hovland für eine Grütze gespielt hat, aber der hat den so durch diese Vierer gerettet, wirklich. Also der hat das Ding ja fast im Alleingang gemacht und ich finde die Frage, also du hast natürlich recht, Bernd, es ist jetzt so gewesen und Lowry hat die Props dann verdient, aber dann malt der Stift. Da kannst du auch von ausgehen, wenn das passiert.
Ja, aber es war schon krass, aber ja.
Ich fand ein Thema noch ganz interessant, was Martin Keimer angesprochen hat, der Unterschied in den einzelnen Teamdynamiken zwischen den Amerikanern und den Europäern. Er hat gesagt, bei den Amerikanern, natürlich wollen die irgendwo ein Team sein, aber innerhalb des Teams wollen sie auch eine klar definierte Hackordnung haben. Ich bin die Nummer 1, ich bin die Nummer 2, ich bin die Nummer 3, ich bin die Nummer 4 und so weiter und so fort und konkurrieren dann auch innerhalb des Teams. Er hat gemeint, Luke Donald hat es geschafft, dass alle Spieler am in der europäischen Mannschaft so das Gefühl hatten, wir sind alle gleich. Und er meinte, wenn einer mehr zu sagen hatte oder mehr wahrgenommen wurde, dann war das allgemein akzeptiert und lag so in der Natur der Sache. Wie würdest du das so empfinden? Wie viel Effekt hat wirklich dieser Team-Spirit bei solchen fantastischen Individualsportlern? Und was ist so aus deiner Sicht der Unterschied zwischen dem amerikanischen und europäischen Team?
80%, glaube ich, ist der Team-Effekt.
Okay.
Wenn es darum geht, das Pendel in die richtige Richtung kippen zu lassen. Und ich habe auch ganz viel drüber nachgedacht. Jetzt sind die altersmäßig weit auseinander, aber gefühlt ist Luke Donalds oder Jupp Heynckes des europäischen Ryder Cup Teams. Weil er wirklich mit dieser, der Typ hat ein Level an Empathie, das ist so beeindruckend und nicht nur er, auch seine liebe Frau, was die mit den Mädels da im Hintergrund macht, die hat quasi eine Riesenschar von den ganzen Ehefrauen, die machen Aktionen, die hört rein, wie geht's dem, transportiert das dann weiter und für mich ist ein ganz entscheidender Faktor, Luke Donald war sich selbst völlig scheißegal. Es ging ihm nur ums Team. Es ging ihm nur um die Sache. Er war nichts anderes als ein Dienstleister, so ein bisschen für die gute Sache, für das große Ganze und hat sich da total rausgenommen. Ihm war es natürlich nicht wurscht, ob er gewinnt oder nicht, aber ihm war es am Ende egal, wie er dabei wegkommt. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Faktor gewesen ist. Wenn ich mir angucke, wie Keegan Bradley mit so viel Kunst oder auch mit der Brechstange versucht hat, diesen Team-Spirit bei den Amis zu erzwingen, wie der sich dann diese Fahne nimmt. Du merktest, das war alles spontan. Dann nimmt er sich diese Fahne und rennt dann da irgendwie, man war es, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag, rennt er dann da im Rahmen der Eröffnungszeremonie noch hoch und alleine diese Opening-Ceremony, sei mir nicht böse, aber wie der eine redet und dann wie der andere redet. Ist ein Level an Souveränität und ich fand, die Amis haben es zu erzwingen versucht, diesen ganzen Team-Spirit. Und nochmal, wenn da ein Feuerwehrmann kommt, der seinen Vater an 9/11 verloren hat, tragische Geschichte, dann hat er seinen Sohnemann dabei. Aber wenn du dran erinnert werden musst, du spielst nicht nur für dich, sondern für eine ganze Nation. Wenn du dran erinnert werden musst, du hast hier nochmal eine extra Portion Motivation verdient oder das würde gut tun, dann läuft doch schon was falsch, oder?
Ja.
Also
ja,
für mich
ist
es,
irgendwie was
das
anderes,
war kein, ne? Das war kein richtiges Team. Die Amis waren die besseren Individualisten, das wussten sie auch. Aber dieses Una Familia, wie es nach Rom hieß, das hatten sie nie. So, und das hat Luke Donald geschafft. Und ich find das unfassbar. Also ich hätte dem Menschen nie zugetraut, dass der diese emotionale Intelligenz auf eine Truppe von so unterschiedlichen Menschen mitnehmen kann und dann das bewirkt. Deswegen die Frage, mach das nochmal. Macht er den Headshot?
Glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Aber ich glaube nicht. Also wenn ich glaube nicht, dass er es nochmal macht, weil ich meine, das zeichnet auch. Also vor allem dieser New York Ryder Cup, das zeichnet auch einen Menschen und er hat jetzt das insgesamt, naja, wie lange ist es dann quasi, das ist jetzt seit 3 bis 4 Jahren hat er dieses Amt inne und hat einfach zweimal bravourös das erfolgreich da durchgeführt. Ich glaube, er ist jetzt froh, dass er es abgibt. Es wäre natürlich schön, wenn er es nochmal macht. Ich bin aber, glaube ich, ich wäre froh, wenn er es abgibt, auch für sein Wohl. Und was ich noch sagen wollte, Thema Keegan Bradley, ich meine, wir haben natürlich dann da auch ein paar, ich meine, es war Verzweiflung, verstehe ich, aber es waren ja ein paar Aktionen auch, die nicht so schön waren. Ne? Dann ging es erst um diese Justin Rose-Geschichte, wo er sich da ewig reingesteigert hat. Dann ging es im Nachhinein im Interview um die Envelope Rule, in die er sich da reingesteigert hat. Und die ganze Rhetorik, da ging ja auch darum. Ne? Ich meine, man beschuldigt jetzt die ganzen Fans mit der Rhetorik und mit den F-Wörtern, mit den F-Bombs. Ich meine, Keegan Bradley, ich meine, da gibt's, kennt ihr noch, das ist eine Video da, wo er, we're gonna fucking, was hat er dann gesagt? Also die ganze Rhetorik war ja auch vom Team selber, ging aus, von Keegan Bradley aus. Und dann kannst du dich nicht beschweren, dass halt die ganze Fanbase auch so reagiert. Also insgesamt viel mehr Klasse und Ruhe von Luke Donald als von Keegan Bradley. Also, und das ist nicht mal, it's not even close. Also,
und viel weniger dem Zufall überlassen.
Es war einfach strukturiert, geplant. Und du hast gewusst, Keegan Bradley hat sich halt auf den Patriotismus verlassen. Ja, dann kam noch Donald Trump rein. Das fand ich übrigens stark, dass Team Europe da ihm da noch ein kleines Video geschickt hat. Das fand ich schon, ich fand es geil, weil es gewagt war. Und ich fand es gut, dass sie es gemacht haben. Aber dann kam ja Donald Trump da rein und haben sie sich da alle irgendwie, weiß ich nicht, einmal vorne übergebeugt. Und das mit der Flagge und das mit dem Feuerwehrmann, ja, das sind alles. Ja, gut.
Ich fand's geil, wie Luke Donald die Rhetorik genutzt hat. Der hatte ja genau diesen Satz, den du angesprochen hast. Ich weiß, welchen Satz du meinst, Bernd. Den hat er ja da in die europäische Umkleide mit reingenommen. Ja, das ist ja genau. Dieser Satz mit, we're gonna go to New York and fucking kill them.
Ja, genau. Das hat er gesagt.
Ja, ja, so. Und das stand ganz groß im europäischen Lockerroom drin.
Ja. Aber es ist eine spannende Frage. Wer macht's jetzt? Ich meine, wenn wir bei dem Bild von Heinkes bleiben, da haben auch schon viele immer gesagt, naja, jetzt ist so langsam mal vorbei. Vielleicht ist auch Luke Donald richtig angefixt und findet diesen Job einfach so mega geil, weil es ihm einfach Spaß macht, weil er da irgendwie so eine Art Erfüllung für sich gefunden hat.
Also ich weiß ganz genau, wer es übernehmen sollte, weißt du, so wie à la Julian Nagelsmann, so einen Jungen brauchen wir. Dann nehmen wir doch einfach den Klassenbesten der PGA of Germany, Bernd Ritthammer.
Ich hab... Warte mal.
Hast Zeit in 2 Jahren?
Geht, ja. Geht. Ich finde auch Irland, finde ich, also attraktiv. Also Europa Ryder Cup würde ich machen. Auf USA habe ich keinen Bock drauf. Europa Ryder Cup würde ich schon machen, ja.
Und dann wird bei der Eröffnungszeremonie, ich muss noch einen Gag bringen. und dann haust
apropos,
du noch einen raus.
Aber ja, ich sehe auf jeden Fall Luke Donald im Hintergrund. Also, okay, gehen wir mal davon aus, Luke Donald macht es jetzt nicht mehr. Der hat jetzt in Europa gewonnen, der hat in den USA gewonnen. So, ich hätte ihn aber sau gerne als Art Mentor im Hintergrund. Weil er hat garantiert viele Dinge getan, die waren richtig, richtig gut. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, ihn als Mentor im Hintergrund zu haben. Wer jetzt dann vorne reinrücken sollte, als quasi dann der offizielle Kapitän? Boah. Das ist eine gute Frage. Ich finde, du hast ein saugeiles Support-Team. Du siehst immer wieder sehr ähnliche Vizekapitäne drumherum.
Da kommt es auf das Liv-Thema an, ne?
Bitte?
Also da kommt es halt wieder auf das Liv. Ich meine, einige potenzielle Kapitäne sind halt auf der Liv-Tour. Und da ist halt die Frage, wie gehen sie damit um? Also schließen sie das aus? Und dann wird es natürlich schon ein bisschen schwierig, den nächsten zu finden. Oder sagen sie, nee, Lee Westwood zum Beispiel. Ich meine, Martin hat es gesagt, Lee Westwood wäre natürlich dran, Sergio Garcia wäre rein theoretisch auch irgendwann dran, Ian Poulter wäre auch irgendwann dran.
Gray Poulter McDowell kam mir auch als erstes übrigens in den Sinn.
Ja, Gray McDowell ja eigentlich
auch. Wo ich dann nur nicht
auch
wusste, hat er das drauf?
Ich wollte gerade sagen.
Das Problem ist ja, dass Luke Donald jetzt eine Benchmark gesetzt hat, ja. An der sich jeder andere messen lassen muss. Und ich weiß nicht, also hier die Faust irgendwie aufs Europawappen zu hauen, ist dann nicht ausreichend. Vielleicht auf dem Platz, ne, und the Postman, I deliver, aber da ist es halt deutlich mehr als das dahinter.
Ja, du
und
brauchst
ich
mehr
weiß
als
nicht,
dieses,
wer.
Ja. Du brauchst mehr als diese leidenschaftliche
von mir
Führung.
Aus, warum, ist, ich habe ja auch schon einige Male gelesen, dass vor allen Dingen auch fürs amerikanische Team die Leute gesagt haben, lass uns doch mal jemanden damit reinholen, der gar nicht aus dem Golf kommt, der einfach mal ein bisschen die Perspektive wechselt, der so ein bisschen frischen Wind da reinbringt. Ja, keine Ahnung, ob das funktioniert. Auch das bezweifle ich ein bisschen, weil Golf schon eine spezielle Sprache ist, die da gesprochen wird. Und du musst die Sportart schon, glaube ich, kennen. Aber muss es denn eine Single-Captaincy sein? Oder können wir nicht sagen, wir verteilen das auf ein paar Schultern, dass der eine für Thema X, der andere für Thema Y, also ihr wisst, was ich meine, ne? So ein bisschen Doppelspitze. Weil wenn du jetzt krampfhaft versuchst, vorausgesetzt Donald sagt, nee, jemanden zu suchen, der ihn 1:1 ersetzt, dann glaube ich, ist der Kreis gering.
Ja, ich glaube, das ist auch super schwierig, da wirklich, also selbst wenn er auch noch im Beraterkreis ist, glaube ich, ist es für einen neuen Captain dann umso schwieriger, da irgendwie auch eine Position zu haben, weil Luke Donald halt jetzt diesen Legendenstatus da irgendwie schon irgendwie hat. Also ich fände es gut. Ich würde gerne ihn wiedersehen, weil ich könnte mich auch daran gewöhnen, dass das die Person bleibt. So, ich brauche da jetzt eigentlich gar nicht so den großen Wechsel die ganze Zeit. Könnte ja auch irgendwie eine Idee sein, wenn er natürlich irgendwie Bock drauf hat. Und ja, also vielleicht weicht sich das ja immer mehr auch ein bisschen auf, dass vielleicht auch ein Liftspieler dann vielleicht Captain werden kann. Spieler spielen im Team? Weiß nicht. Henrik Stenson will ich jetzt da nicht sehen, aber da ist ein bisschen zu viel.
You had your chance.
Ja, richtig. Aber ein Lee Westwood oder auch ein Ian Poulter. Also Ian Poulter ist, ja, wäre glaube ich emotional gut, ob der dann rhetorisch da oben steht und das Gleiche so cool machen kann wie ein Luke Donald, weiß ich halt nicht. Aber das, ja, ist halt dann von Person zu Person.
Glaube ich. Dem würde ich es jetzt mal aus dem Affekt am ehesten zutrauen. Mit dieser ganzen Seve-Geschichte. Der Spanier hat 8, wie viele Punkte hat er geholt? 28,5?
Auf jeden Fall viele.
Ich glaube, 28,5 hat er geholt und das ist Rekord. Mhm. Auch da habe ich mich gefragt, packt der McIlroy das noch? Der braucht 2 gute Ryder Cups oder eigentlich, wie viel hat er jetzt?
Boah,
ich meine, er hatte vor dem irgendwie 19, er hat jetzt, glaube ich, 23 oder so. Er braucht noch 2 richtig gute, um das zu toppen, aber das soll nicht Thema sein. Aber ich dachte, Sergio, kann man das am ehesten zutrauen. Wobei der auch manchmal seine Cocky-Momente hatte, ne, wo er so ein bisschen teilzeitarrogant rüberkam und so. Ich weiß nicht, inwieweit er da vielleicht jetzt was
ein
reifer
ist,
und
Hitzkopf ist er schon, ne?
Geworden ist.
Hitzkopf ist er schon. Andererseits, wenn du weißt, du bist Captain, ich glaube, dann kann man da schon, weil er ist jetzt auch keine 20 mehr, dann kann man das, glaube ich, schon auch einfach diese Seite quasi hinten anstellen, würde ich schon sagen.
Und steht Irek hinter ihm und deckelt das schon.
Komm, Junge!
Auf amerikanischer Seite hat Stuart Sink schon mal sich ins Spiel gebracht. Irgendwie gesagt, ich wäre soweit, ich hätte Bock drauf, ich hätte Interesse.
Tiger wird sich das nicht antun, kann ich mir nicht vorstellen.
Ist aber eigentlich Wahnsinn, dass Tiger Woods, also wenn man sich überlegt, dass der eventuell nie Ryder Cup Captain ist, das wäre irgendwie auch weird und
komisch, blöd. Ne?
Gut, Phil Mickelson ja anscheinend jetzt auch nicht. Ist eigentlich krass. Also diese 2 Figuren, die diese Position eventuell nie machen, das fände ich irgendwie, das wäre blöd auch.
Tiger hat ja damals nur President's Cup gemacht und sich dann selber gepickt als Playing Captain. Ja. Ne? Wann war das? 19 oder wann?
Super. Fand ich so geil.
I pick myself.
Ja, wirklich. Und I pick Tiger Woods. Stark.
Bis wann muss das eigentlich feststehen? Gibt's da irgendwie eine Regelung? Also bis wann wissen wir, wer Captain ist? Gibt's da einen Plan irgendwie oder ist es wurscht?
Ist das immer so 1,5 Jahre, spätestens 1,5 Jahre vor dem nächsten Ryder Cup? Also es muss irgendwie im Frühjahr oder also.
Ist das eine Frage oder eine Aussage?
Beides. Es ist eine
Frage oder Aussage.
Super, ein eindeutiges womöglich.
Wille Wörter.
Ja.
Du weißt ja, was ist die Steigerung von Buchstabensuppe? Wörtersee.
Nicht schlecht.
Oh ja.
Nicht schlecht. Ja, sehr gut.
Ja. I like.
War das jetzt gut. Der Flachwitz für einen Tag?
Nee, der kam ja schon mal, Flo.
Ah, okay, alles klar. Aber fand ich trotzdem witzig. Hab mich nochmal amüsiert.
Fritsch, du hast gerade Gas gegeben. Du wolltest irgendwas erzählen.
Ja, genau, richtig. Und zwar, ach Gott.
Hab ich vergessen.
Ja, vergessen, aber vielleicht kommt's noch. Ich meine, wir haben hier noch Zeit, ne? Wir haben hier noch ungefähr eine Stunde.
Ja, wir haben total viel Zeit, ja.
Nee, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam mal zum Ende. Ja. Es sei denn, Flo, du hast noch irgendeinen super Insight aus New York, dass wir alles nicht kennen oder irgendwas, was noch war, was wir nicht im Fernsehen sehen konnten. Hast noch einen von den Jungs nach Hause gefahren?
Ich weiß es wieder.
So.
Darf ich es noch einschieben? Weil dann kann der Flo noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich frage mich, das haben wir ja auch bei unserer, sag ich mal, Sonntagabendszeit mal kurz angesprochen. Ist euch aufgefallen, dass einige Nummer 1 der Welt beim Ryder Cup immer massive Probleme haben? Tiger Woods, 21 Niederlagen?
Ist uns auch Woods Bilanz ist ja eh unterirdisch
im Ryder Cup. Der hat nur eine 39%ige Siegrate beim Ryder Cup. Scotty Scheffler, also irgendwie die Besten der Welt, obwohl sie doch im C-Wettspiel, wo man sagen kann, auf den letzten Löchern eskaliert es dann eh immer so zu einer Art halben Matchplay-Situation. Irgendwie haben die Schwierigkeiten.
Ja, ja, total. Also zumindest, dass die großen Namen, von denen man erwarten würde, dass die da alles in Grund und Boden spielen und hier The Trend is Your Friend, dass die daran anknüpfen, dass die sich sehr oft sehr schwierig tun im Ryder Cup. Das ist schon überraschend. Also dann hast du auf der anderen Seite Jungs wie Tommy Fleetwood, der da hingeht und mit einer Selbstverständlichkeit. Wirklich. Und auch, ich dachte eigentlich, dass der Tommy zumindest die Gefahr hat. Also es war ja so ein bisschen 50-50. Entweder dieser Sieg beim Tour Championship beflügelt ihn oder er lässt ihn wie Rory beim Masters so ein bisschen in ein Loch fallen. Gott sei Dank war ersteres der Fall. Aber dass er das dann so runterspielt, fand ich schon krass. Und ey, Scheffler, stell dir mal vor, der gewinnt das Ding gegen McIlroy nicht. Oh, da hat der 0 aus 5.
Ui. Oh ja, das gab es auch noch nicht.
Nee.
Aber auch, also auch das Tiger, wir hatten es auch noch, Flo, das ist eigentlich unverständlich. Ich meine, Tiger, Mr. Killer Instinct himself, ja. Ja, als Amateur, die Matchplay-Maschine.
Mr. I'm gonna kill you. I'm gonna beat you to the ground. I'm gonna take everything from you.
Genau, das, wie der im Ryder Cup nicht über, also wie der so unterperformen kann, das habe ich nie verstanden. Aber gut, anderes Thema.
So, jetzt wieder zu deinen skurrilen Geschichten, Flo, aus der Welt des Ryder Cups in Bethpage.
Naja, was heißt, ich habe keine skurrilen Geschichten, aber ich kann nur sagen, jetzt wo ein paar Tage auch irgendwie Gras drüber gewachsen ist, ey, ich habe doch lieber eine Crowd, die völlig ausrastet und voll übers Ziel hinausschießt, als eine, die du animieren musst, um da mal ein bisschen auszuflippen. Also ich finde es eher geil, weil wenn du mitten in der Traube drin stehst, dann hörst du die Mother und Pedo und hast du nicht gesehen Rufe. Wenn du 30 Meter entfernt stehst, hörst du nur noch dieses Raunen, dieses Schreien, dieses Jubeln, dieses Erleben. Und das bringt Golf schon eher dahin, wo es hingehört, finde ich. Also wäre da jetzt nicht so streng mit der Bewertung im Nachgang.
Ja, aber trotzdem würde ich die paar Idioten gerne aussortieren, weil, also, was man so gehört hat, 30 Meter weg, ja, gut, aber mitten in der Traube stehen und dann die Penner, in Anführungszeichen, die hätte ich dann doch gerne irgendwie, zumindest nicht in dieser Art und Weise, dass es den ganzen Tag geht, dass das mal zwischendurch passiert, das passiert auch im Fußballstadion, völlig okay, aber so die ganze Zeit, boah.
Ist halt nicht ganz jugendfrei, ne? Also wenn du auch mal ein paar Kids mit hinnehmen willst. Apropos, das ist vielleicht eine schöne Geschichte. Ich habe bestimmt 75 Mütter oder Väter gesehen, die Säuglinge dabei haben. Also wirklich, die noch auf dem Arm getragen wurden. Weißt du, wenn du das Kind so auf den Unterarm legst, den Kopf so halb in der Hand, das Kind dann auf dem Unterarm dann so ein bisschen schuckelst, dass das Bauch links einschlafen kann. Davon habe ich bestimmt, sag mal, 50 bis 65 gesehen. Das fand ich schon wiederum
toll. Haben die wohl auch $750 gezahlt fürs Ticket?
Ich hoffe doch.
Ich hoffe doch, dafür, dass dein Boden ein bisschen voll spotzt.
Katzen, genau.
Na schön.
Ja, schön.
Dann freuen wir uns auf den nächsten Ryder Cup in Adam Manor. Das Augusta von Europa, wie Martin letzte Woche gesagt hat. Wollen aber diese heutige Folge natürlich, weil letzte Woche, warum auch immer, ist es nicht passiert. Ich fand es eigentlich ganz angenehm, aber wir wollen natürlich diese heutige Folge nicht ohne die absolute Benchmark dieses Podcasts beenden, auf die sich Milliarden Menschen jede Woche freuen. Der Hammergag der Woche. Wochenlang
du kannst machen, wenn das letzte Woche
du kannst doch nicht ohne ihn leben, Zille.
Ja, eigentlich. Stimmt. Ja, es war schon eine harte Woche, da hast du absolut recht.
Okay.
Und also, eben diese ganzen Arbeitsstunden, die du da reinlegst, die wollen wir ja schon auch.
Es sind unendlich. Ja, also dieses Unendlich-Zeichen würde ich davor setzen, ja. Mhm. Aber jetzt nicht drumrum reden. Was heißt Bürgermeister auf Englisch? Burger King. vielen Dank, Gunnar diesmal. Gunnar. Ja.
Vielen Dank, Gunnar.
Vielen Dank, Gunnar.
Toller Mann.
Oder ich hätte auch Burger King sagen können. Ja.
Okay, gut.
Ja, gut. Ja. Damit müsst ihr jetzt leider leben. Für den Rest des Tages.
Vielen Dank. Ja,
das war der für letzte Woche. Und der für diese Woche?
Warte.
Hast du nur einen?
Habe ich dir mit den Angler, mit den Fischen erzählt schon?
Das musst doch du wissen. Okay, mal deine Excel-Tabelle.
Treffen sich zwei Angler. Und? Beißen die Fische? Nee, kannst du ruhig streicheln.
Gut, es wird einfach nicht besser.
Hallo? Hallo?
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und heute Gast bei uns warst. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal.
Danke an euch.
Danke, Flo.
Und euch anderen beiden. Wo bist du eigentlich, Fritschenheimer? Hast du neu dekoriert zu Hause? Oder
Ohrensessel.
Oder sitzt der Ikea-Sessel.
Das ist bei mir
Ikea. Das ist richtig.
Ohrensessel, Ikea.
Ja, so schaut's aus.
Geil, Flo geht immer zur Aufnahme zum Ikea.
Genau, ich sitze im Ikea.
Im Schmaland.
Im Schmaland.
Nächste Woche Folge 355. Wir freuen uns drauf. Bis dahin.
Ciao.
Auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.
Schreibt uns, liked uns. tea-time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.